Hallo, so schön, dass du hier wieder mit dabei bist im Natürlich Frau sein Podcast. Heute gibt es mal wieder ein Frauenthema und ein Interview, und zwar mit Sabine Schmidt. Sabine ist unter anderem Sexualtherapeutin und wir sprechen über das Thema Vaginismus. Sabine hat sich nämlich auf dieses Thema spezialisiert und sie hat darüber auch ein Buch geschrieben, was ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Das Thema Vaginismus ist wie viele Frauenthemen ein Tabuthema und genau deswegen ist es natürlich auch ein Grund für mich gewesen, das hier in den Podcast mit reinzunehmen, weil ich mir mit dem Podcast ja auch vorgenommen habe, einfach Tabuthemen zu enttabuisieren. Und in dem Interview sprechen wir darüber, was Vaginismus eigentlich ist, wie Vaginismus entsteht und auch wie man Vaginismus heilen kann und warum ich Sabine gefragt habe, ob sie mit mir ein Interview dazu aufnehmen möchte, ist, weil sie einen ganzheitlichen Heilungsansatz verfolgt und auch einen Heilungsansatz selbst entwickelt hat zu diesem Thema. Und meiner Meinung nach nur ganzheitliche Ansätze auch zu einem langfristigen Heilungserfolg führen. Und es ist ein super schönes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Also, ich darf heute mit der lieben Sabine über das Thema Vaginismus sprechen. Ich freue mich sehr. Sabine, möchtest du dich einmal vorstellen für diejenigen, die uns hier gerade zuhören und dich nicht kennen, wer du bist und was du machst?
Ja, hallo, ich bin Sabine Schmidt. Ich arbeite in Stuttgart. Das heißt, ich habe eine eigene Praxis seit 33 Jahren und arbeite mit körperorientierter Psychotherapie. Und auch als 17 Jahre als Sexualtherapeutin. Und da ist entstanden, dass ich mich auf Vaginismus spezialisiert habe.
Da habe ich tatsächlich direkt eine Frage zu. Und wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich darauf zu spezialisieren?
Das ist entstanden. Irgendwann mal kam halt eine Frau mit diesem Thema. Und habe ich gedacht, oh, okay, jetzt muss ich mich irgendwie um dieses Thema kümmern. Ich kannte das vorher auch noch nicht in der Intensität. Das ist jetzt 16 Jahre her. Damals gab es auch noch gar keine Bücher dazu. Es gab keine Informationen im Internet. Also das heißt, musste mich damals auch so reinfinden und mich informieren und habe mir, also im Grunde ist mit dieser ersten Klientin das auch entstanden, mich und dann mit den folgenden natürlich auch, also wie ich damit arbeite und so. Genau. Mhm. Also es kam zu mir, das Thema.
Ah ja. Ja, wie das manchmal so ist, ich kenne das auch aus meinem Hebammenalltag, wenn Frauen mit einem Thema zu einem kommen, wo man denkt, darüber muss ich jetzt unbedingt mehr wissen.
Ja, genau.
Ja. Ich starte meinen Podcast immer mit Bedeutungsfragen und es geht darum, was die Dinge für dich ganz persönlich bedeuten. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich Frau sein?
Also das ist ja so eine große, umfassende Frage und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das ein paar Sätze zusammenfasse. Also für mich hat Frau sein dieses gebende, fürsorgliche, warmherzige, beinhaltet es aber schon auch, dass wir ja auch unserem Mann stehen, im Sinne von, wir stehen ja auch im Alltag da und erledigen unsere Sachen und so. Also für mich beinhaltet es eigentlich die Verbindung vom Weiblichen und Männlichen und das Kindliche darf ruhig auch dabei sein.
Mhm. Und was bedeutet für dich Sexualität?
Ja, das ist nochmal so eine umfassende Frage. Also ich finde es wichtigst in Sexualität, dass es eine Möglichkeit ist, seine Liebe auszudrücken. Mhm. Berührung, über Geben und Nehmen.
Mhm. Ja. Wir wollen ja heute über das Thema Vaginismus sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht ein paar Frauen oder auch Männer gerade zuhören und gar nicht wissen, was das ist und dass diesen Begriff vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal hören und vielleicht macht es deswegen Sinn, mit der Frage einzusteigen, was ist eigentlich Vaginismus? Vielleicht magst du das kurz erklären, was das genau ist.
Ja. Also Vaginismus heißt, also da gibt es schon unterschiedliche Stärken, aber bei einem ausgeprägten Vaginismus heißt, egal ob ein Finger oder ein Tampon oder ein Penis quasi eingeführt werden will, dass der Beckenboden und die umgrenzenden Regionen, manchmal auch der Damm und auch die Oberschenkelmuskeln, dass die zittern und krampfen. Dass man den Vaginismus auch Scheidenkrampf, das war das frühere Wort. Und das heißt, dass Penetration meistens gar nicht geht. Oder wenn manchmal unter sehr starken Schmerzen. Also auch die Untersuchung beim Frauenarzt oder Ärztin. Ja. Und dann muss man noch unterscheiden, es gibt zwei verschiedene Formen von Vaginismus. Also der primäre Vaginismus heißt, dass das irgendwann in der Pubertät meistens entdeckt, dass es nicht geht. Also meistens, oh, ich kann ja gar kein Tampon einführen. Ja. Und sekundäre Vaginismus heißt Sexualität und so, das wurde alles mehr oder weniger normal gelebt und dann passiert irgendwas, dass es dann nicht geht.
Als ich mich so über das Thema Vaginismus informiert habe, da liest man dann auch oft so Schmerzen beim Sex. Jetzt können ja Frauen aus ganz vielen verschiedenen Gründen Schmerzen beim Sex haben. Woran kann eine Frau jetzt erkennen, dass es Vaginismus ist?
Ja, also bei Schmerzen bei Sex muss man noch unterscheiden. Es sind sehr fließende Übergänge, aber es gibt noch das tolle Wort oder die tolle Fachbezeichnung Dyspareunie. Das beinhaltet oft Schmerzen beim Sex. Das heißt, dass es dann wehtut, dass es brennt, sticht, also sehr unangenehm ist. Oder dann gibt es noch die Vulvodynie, das heißt Vulvodynie von dem Wort Vulva, das heißt, dass es vorne am Rand wehtut. Ja? Da ist auch, manchmal tut es immer weh, manchmal tut es nur bei Berührung weh. Welche, die das stärker haben, die können zum Beispiel nicht Fahrrad fahren oder die Jeans tut dann weh so. Ja? Und die Übergänge sind immer fließend zum Vaginismus, aber die ursprüngliche Bezeichnung bei Vaginismus heißt, dass ein Eindringen gar nicht möglich ist.
Okay.
Ja? Mir hat neulich zum Beispiel eine Klientin erzählt, die wollte dann beim Frauenarzt halt eine Untersuchung und sie hat gesagt, und die hatte nicht gesagt, dass sie Vaginismus hat und die ist dann mit dem Untersuchungsspekulum rein, sie hat gesagt, sie hat die ganze Praxis zusammengebrüllt. Ja.
Ja.
Also das passiert dann, wenn man sich zwingt, meint, es müsste gehen, wo eigentlich der Körper Nein sagt. Ja? Also, genau.
Okay. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie entsteht ein Vaginismus? Gerade zum Beispiel der primäre, wo wir vielleicht gar keine sexuellen Vorerfahrungen gemacht haben. Wie kommt es dazu, dass ja eine Frau mit diesem Thema konfrontiert ist?
Also die Ursachen sind immer sehr vielfältig. Es gibt unglaublich viele Unterschiede. Und im Internet kursiert meistens so dieses Jahr, die Frauen hatten sexuellen Missbrauch. Ich habe wirklich viel recherchiert für mein Buch und auch in die Erfahrung meiner Praxis ist, dass das eigentlich sehr selten der Fall ist. Ja? Mhm. Also vielleicht ist gut, ich mache ein paar Beispiele.
Ja,
an Beispielen kann man es immer besser verstehen.
Mhm.
Also als erstes fällt mir eine Klientin ein, die war 6 Jahre ungefähr. Da hatte es einen Unfall auf dem Spielplatz und ist mit einer Stange voll auf den Scheidenbereich geknallt und es hat dann geblutet. Dann ist die Mama mit ihr ins Krankenhaus, weil sie gedacht hat, oh, das muss bestimmt genäht werden. Und die hat dann die Erfahrung, dass sie so breit einig quasi die Beine hoch in die Luft da liegen musste, mit grellem Scheinwerfer auf dem Scheidenbereich und da standen, sie sagt, ganz viele Ärzte im weißen Kittel. Mhm. Und keiner hat ihr erklärt, was jetzt passiert. Ja? Mhm. Natürlich musste das untersucht werden, ja, weil es halt geblutet hat, aber die Erfahrung an sich war traumatisierend oder halt ganz schrecklich.
Mhm.
Ja? Die Frau, wo die zu mir kam, war die so 29, die konnte... Also die hatte schon ein paar Jahre einen Partner, die konnte aber nicht, zum Beispiel wenn sie alleine in der Wohnung lag, breitbeinig auf dem Bett liegen ohne Unterhose. Sie hatte für sich immer den Satz, es könnte einfach sowas in mich reinkommen.
Oh ja.
Hm. Und es war eine schreckliche Erfahrung als Kind gewesen, aber es war keine sexuelle Erfahrung in dem Sinn. Genau. Oder eine andere Frau, mir einfällt, die hatte also Neurodermitis, Das heißt, die hatte eh ganz empfindliche Schleimhäute. Ja, der tat eh alles weh. Und dann über dieses, es tut eh alles weh, war dann irgendwie so wie so eine Verkrampfung. Ja. Also meistens ist bei Vaginismusfrauen, dass sie nicht nur den Boden verkrampft haben, sondern der ganze Körper eigentlich zu verkrampft ist.
Mhm.
Ja. Oder eine andere Frau, die hatte so mit 14 rum ihren ersten Freund und der wollte mit ihr schlafen und sie war halt gar nicht bereit dazu und waren das alles viel zu schnell und so. Und er hat dann in der ganzen Clique rum erzählt, die hat die Beine nicht breit gemacht.
Oh Gott.
Ja, also was super beschämend war und dadurch war die natürlich total im Stress einfach.
Hm.
Sie hat aber später auch erzählt, also wir miteinander gearbeitet haben, dass sie halt von ihrer Mama auch gar nicht kennt, dass man den Körper mögen darf. Ja?
Hm.
Oder dann so die sexuelle Erziehung, die sollte sich dreimal am Tag die Vagina waschen. Ich habe gesagt, sie soll die putzen. Ja, also das ist so ein Bild von Sexualität oder wie geht man mit dem eigenen Körper rum, was ein bisschen, ich sag mal, verschoben ist.
Ein bisschen ist
eigentlich
nicht
die Mama
formuliert.
Auch ein Problem, ja?
Mm. Ja.
Also das sind jetzt mal so drei Beispiele, um zu zeigen, wie unglaublich unterschiedlich das ist. Ja.
Ja. Wie viele Frauen sind denn schätzungsweise von dem Thema Vaginismus betroffen? Gibt es da Zahlen zu?
Ja, es gibt so ein paar Zahlen, die unterscheiden sich ziemlich, weil die Dunkelziffer halt sehr hoch ist.
Ja.
Hm. Es gibt sehr wenig Studien über Vaginismus, wenn dann manchmal so ein bisschen rausgepickte. Also ich nehme immer die Zahl 3-7%, weil ich die am wahrscheinlichsten halte. Es gibt Zahlen bis 20%, da denke ich, nee, also das ist so hoch ist es auch nicht.
Mhm.
Frauen, die starken Vaginismus haben, haben vor der Frauenarztuntersuchung halt auch massiv Ängste. Also die sitzen da manchmal, wenn es darum geht, eine Untersuchung wäre aber vielleicht schon mal gut, die sitzen da und schwitzen und zittern, denen wird schwindelig. Ja.
Mhm.
Das ist dann nochmal ein eigenes Thema, Frauenarztuntersuchung, aber die, also so die Ziffer ist einfach sehr hoch.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch, wie bei vielen Themen
ja.
In der Frauenwelt, glaube ich.
Ja, genau.
Was gibt es denn für, ich sag mal, Behandlungsmöglichkeiten oder was kann man tun, weil ich kriege das immer mal wieder mit, so auch bei Frauen in meinem Alter, jetzt so Anfang 20, die einfach, wenn die unter, ja, ich sag mal, Vaginismus leiden, die einfach davon ausgehen, dass sie zu eng gebaut sind, dass das einfach so ist, dass ihre Anatomie so ist und dass man daran nichts ändern kann. Aber Vaginismus ist ja heilbar. Das heißt, was gibt es ja für Schritte, die man eben unternehmen kann für sich, damit sich das Thema verbessert und auch, wie lange dauert das dann?
Okay, das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Jetzt gucke ich mal. Also, Vaginismus ist behandelbar und es ist heilbar. Genau,
yay.
Das ist schon mal das Gute
zuerst.
Gute Nachricht. Genau. Und es ist unabhängig davon, wie lange das schon besteht.
Das ist auch schon mal gut.
Also früher war es noch mehr. Ich glaube, das ändert sich jetzt über so viel Aufklärung im Internet, dass Frauen jahrelang damit rumlaufen und denken, sie sind jetzt die Einzigste und oh Gott, wie schrecklich. Und genau, ich bin wahrscheinlich falsch gebaut oder mein Hymen, also das sogenannte Jungfernhäutchen, ist wahrscheinlich dicht. Und es gibt oft ein verschobenes Bild von Anatomie und einfach zu wenig Aufklärung.
Mhm.
Wir haben das ja alle, also ich bin jetzt 62, bei mir ist es, glaube ich, noch extremer gewesen als bei den Jüngeren. Es kommt nicht in der Schule vor, dass es erklärt wird.
Ja, definitiv nicht. Also selbst bei mir wurde es nicht erklärt, ich bin 24.
Genau. Also im Biologieunterricht tauchte auf oder taucht immer noch auf, wo sind die Eierstöcke, wo ist die Gebärmutter und wie läuft es mit dieser Befruchtung. Aber die Anatomie von der Scheide, von der Klitoris, ist ja viel größer, als die meisten wissen, also mit ihren Schenkeln, die in die Vulva reingeht und so. Und das ist ein Teil dessen, was ich in der Therapie mache, ganz viel Aufklärung. Ja, und es gibt ja eh immer viele Fragen zu Sexualität. Und bei mir in der Praxis, die dürfen einfach alles fragen, was sie an Fragen haben. Und ich zeige auch Bilder und Grafiken und habe von der Klitoris so ein kleines Modell, um mal also was ungefähr die Realität entspricht. Natürlich sind wir alle anders gebaut, aber zu zeigen, zu verstehen und um Wissen zu bekommen. Und vielleicht noch der Frage davor, was ist eigentlich, wie entsteht Vaginismus? Es gibt ja auch den sekundären Vaginismus, ja, das hat man jetzt noch nicht, der entsteht natürlich ganz anders. Das heißt, die Frauen hatten schon Sexualität erlebt und was dann passiert ist zum Beispiel, also mir kommt jetzt eine junge Studentin, die ist 21, die fand jetzt Sex eh irgendwie nicht so toll, irgendwie, konnte damit nicht so arg viel anfangen. Und dann hat sie eine Blasenentzündung gehabt und dann hat sie zu früh wieder angefangen, in Sexualität zu gehen, weil sie gedacht hat, ihr Partner will das halt. Ja? Und dann tat alles weh. Und das ist oft die Geschichte. Die haben eine Blasenentzündung oder vielleicht auch irgendeinen Pilz oder so. Und dann tut es eh weh und dann fangen sie zu früh wieder an. Und dann geht es sozusagen wie zu. Ja? Und dann kann auch sein, dass Schwierigkeiten in der Beziehung gibt oder man reklamiert und sagt, ihr wollt es aber endlich wieder oder andere Unstimmigkeiten. Also da gibt es auch eine breite Palette, aber meiner Erfahrung nach ist oft, dass es entweder was emotional war oder was körperlich, was dem vorausgeht. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine ältere Frau, die war, glaube ich, so 50 damals, die hatte vor 20 Jahren oder was eine Abtreibung. Ja? Ich weiß ganz genau, dass das der Grund war.
Ja. Hörst du oft von Frauen, dass sie Sex haben für ihren Partner? Also, weil das ist etwas, was mir auch recht regelmäßig begegnet in meinem Hebammenalltag, wenn es so um das Thema Sex nach der Geburt geht, dass viele Frauen oder ja, was heißt viel, aber sagen, dass es ihnen irgendwie wehtut. Und wenn ich frage, warum sie es trotzdem machen, dann kommt ganz oft dieses Thema Partnerschaft auf oder weil mein Mann möchte. Begegnet dir dieses Phänomen auch regelmäßig?
Ja, also ich denke, bei Frauen, die frisch gebärende sind oder junge Mamas, da ist es ja nochmal ganz anders, ja, weil einfach viel Energie zum Baby geht auch, ja, und sind sie bereit, also auch noch wie sich auf den Partner sexuell einzulassen. Aber Vaginismus ist ja so, ja, es gibt Frauen, die in Partnerschaft leben, teilweise 3, 4 Jahre, und die Männer warten und sagen, wir kriegen das schon hin und jetzt arbeiten wir da dran so. Und es ist auch so, die Partner lernen dann auch dazu und es ist oft sogar eine Bereicherung, also es ist die Chance von Vaginismus, weil die Paare sozusagen gezwungen sind, in ehrlichen Austausch zu gehen, welche Berührung mag ich und was mag ich nicht und was stimmt und das kann ich und das möchte ich gerade nicht so.
Und wo sind auch meine Grenzen,
Und
ne?
wo sind meine Grenzen? Genau. Aber es gibt ja auch die Single-Frauen, die mit Vaginismus sind, die denken, oh, ich finde eh nie wieder einen Partner, ja. Und die manchmal dann denken, oh, jetzt probiere ich das mit dem und dann muss es gehen, zum Beispiel. Ja, es geht halt nicht. Also sich selber überrumpeln geht nicht bei Vaginismus. Das ist ein langsamer Weg da raus, der geht, aber sich selber von jetzt probiere ich es mal oder ich trinke ein Glas Wein vorher oder irgendwas. So geht es halt nicht beim Vaginismus, weil der Körper hat sich da quasi was Blödes angewöhnt und der braucht halt wie so ein Desensibilisierungstraining. Und das ist auf der Körperebene, aber auch auf der emotionalen Ebene.
Ja, da sprichst du, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges an, weil es ja dann auch darum geht, emotional und körperlich zu arbeiten und nicht einfach quasi dagegen zu steuern und das, was nicht passend ist, passend zu machen. So, sondern es geht ja darum, auch, ich sag mal, einen liebevollen Kontakt wieder mit sich so herzustellen. Wie könnte eine Frau jetzt, ich sag mal, die ersten Schritte einleiten, wenn sie merkt, dass sie dahingehend Probleme hat, weil ich glaube, dass die erste Anlaufstelle für viele Frauen immer noch der Frauenarzt sein könnte. Aber ich glaube, dass viele Frauenärzte, zumindest ist das so das, was ich beobachtet habe. Ich glaube, es wird aber besser, dass viele Frauenärzte auch damit eigentlich keine Erfahrung haben oder sich jetzt beim Thema Vaginismus gar nicht so gut auskennen. Und ich höre auch manchmal von Frauenärzten solche Sätze wie entspannen Sie sich doch einfach mal so ein bisschen, ja, so Sätze, wo man sich so denkt, kann man sich eigentlich auch sparen, weil die wirklich nicht helfen. Das heißt, was könnte eine Frau jetzt unternehmen, wenn sie merkt, ich habe da ein Problem und ich möchte gerne Veränderungen?
Ich glaube, das Erste ist, dass die innere Haltung von ich will hinkriegen, dass Penetration möglich ist, damit der Mann zufrieden ist, wechselt zu ich möchte ja meine Sexualität entdecken, ich will mein Frausein da ausprobieren und ausleben und ich will dazu kommen, dass ich Lust habe, den Penis aufzunehmen. Mhm. Also das ist erstmal so eine Haltungsänderung. Und im Internet, es gibt's ja mittlerweile, also das wächst jedes Jahr massiv, also viel Aufklärung auch über Vaginismus. Das heißt, Frauen diagnostizieren sich jetzt mehr selber und denken, oh, das ist, glaube ich, das, was ich habe, ja. Oder so Podcast, oder es gibt tolle YouTube-Videos, wo das beschrieben ist. Und ich glaube, der Weg von den Frauen ist sehr unterschiedlich. Also das merke ich bei mir in der Praxis. Manche gehen zum Frauenarzt und wollen endlich mal diese Diagnose haben, weil sie wissen, okay, dann habe ich das, dann kann ich das jetzt angehen. Manche drücken sich natürlich beim Frauenarzt oder haben da wirklich leider auch blöde Erfahrungen. Ja? Mhm. Ich habe jetzt, ich halte bald einen Vortrag von einem Ärztesymposium und dann habe ich jetzt nochmal Frauenärztin interviewt dazu. Die sagen halt, also die eine hatte gesagt, die ist auf Vaginismus spezialisiert, die sagt, das ist mein Steckenpferd, mir ist das ganz wichtig, ich will diese Frauen untersuchen, unterstützen und untersucht die am letzten Termin am Vormittag, weil sie weiß, sie braucht dafür viel Zeit. Mhm. Hat aber dann eine Zusatzausbildung gemacht. Ja? Mhm. Die andere, die ich interviewt habe, hat gesagt, naja, wir lernen das ja nicht im Studium, was Vaginismus ist. Das heißt, ja, die sind wirklich überfordert. Und wir haben dazu in der Praxis eigentlich überhaupt keine Zeit, weil die Frauen brauchen, also für die braucht man viel Zeit. Und die hat auch Angst, dass sie sagt, oh, wenn sie Vaginismus anspricht, dann kann ja sein, da wird so ein Fass aufgemacht und die erzählen von irgendwelchen schlimmen Erlebnissen. Ja? Und dann kommt die Ebene dazu, erstens sind sie nicht ausgebildet, dann in der Hektik vom Alltag, wie sollen sie auf sowas Emotionales eingehen? Und dann kommt noch das, ja, sie können das gar nicht abrechnen mit der Kasse, wenn sie so, also es wäre dann, also sie kann, es gibt so einzelne Ziffern, bei der Erstuntersuchung geht's, glaube ich, aber also allein das ist schwierig. Mhm. Ich finde es manchmal schon traurig, was die sich auch anhören müssen. Ja, neulich hat eine gesagt, dann hat die Ärztin zu ihr gesagt, dann brauchen sie halt einen anderen Partner.
Autsch, ja.
Ja, oder nehmen sie halt ein Valium vorher. Also solche Kommentare kommen da auch. Ne?
Ja.
Es gibt auch welche, die sagen, also die erste Klientin, da hatte die Frauenärztin gesagt, ich glaube, wenn ich sie nicht untersuchen kann, dann gibt es ein Problem. Ich glaube, sie braucht mal jemanden zum Reden, suchen sie sich doch mal eine Sexualtherapeutin. Mhm. Oh. Also die Frauenärzte gibt es natürlich auch, Gott sei Dank. Ja,
ja, Gott sei Dank.
Die Ärztinnen können natürlich nur untersuchen und eine Diagnose stellen und Therapie. Also es gibt manche Gynäkologinnen, die auch Sexualtherapeutinnen sind, aber ich glaube, das ist die Ausnahme.
Hm. Ja, ich finde, an sich ist es ja auch nicht schlimm, wenn sich ein Gynäkologe nicht damit auskennt, aber das Problem wenigstens ernst zu nehmen und an jemanden zu verweisen, der vielleicht für das Thema der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin sein könnte, das wäre genau, ja, schon der erste Schritt.
Genau, genau, darum geht es mir. Also das möchte ich schon vermitteln, dass die Ärzte, die können nicht spezialisiert sein auf allen Themen, das ist ja klar. Mhm. Ja, aber halt die Frauen ernst nehmen mit ihren Ängsten. Ja.
Ja.
Und ich sage mittlerweile, ich habe in Stuttgart das Glück, dass ich eine Spezialistin habe, wo ich die hinschicken kann. Ja, ich habe Oktober, November hat die 4 Frauen von mir geschickt. Ja. Natürlich auch irgendwann voll. Aber Sie am Telefon schon sagen, ich glaube, ich habe Vaginismus, können Sie bitte mehr Zeit einplanen, dass die Ärztin mehr Zeit hat für mich? Ja. Schon die erste Hürde, sich trauen, das am Telefon zu sagen. Mit der Therapie ist ja so, ich glaube, die Wege sind da auch unterschiedlich. Also trauen Sie sich zu, zum Beispiel mit Hilfe von Informationen, oder ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben, wo viele praktische Übungen drin sind, sich also sozusagen alleine entlang zu hangeln, das erstmal mit sich zu machen. Oder brauchen Sie Psychotherapie oder Sexualtherapie? Das ist natürlich so, das können sich nicht alle finden, Sexualtherapeuten in ihrer Nähe, der sich auch damit auskennt. Ja.
Was ist denn wichtig bei der Auswahl von einem Therapeuten oder einer Therapeutin? Also gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, geht es ja wahrscheinlich vor allen Dingen auch darum, dass man sich wohlfühlt.
Ja. Also die meisten gehen, glaube ich, zu Frauen, Sexualtherapeutinnen, weil das Thema eh so schambesetzt ist. Ja. Und da muss, das Wichtigste ist, dass die Chemie stimmt sozusagen. Also dass sie Gefühl haben, der Person traue ich mich, ich traue mich davon zu erzählen. Also gerade diese erste Klientin war das so peinlich und die fand es so aufregend, die hatte Muskelkater nach dem Erstgespräch. Den ganzen Körper, ja. Dass sie so angespannt war, dass sie jetzt darüber reden soll, ja.
Ja.
Es geht ja nicht darum, in der Therapie sofort, wie es manchmal im Internet leider beschrieben ist, so, jetzt machen wir mit dem Dilatorentraining und fangen jetzt an, tralala, sondern es geht erstmal darum, dass sie erzählen und was sind ihre Fragen und was ist die Unsicherheit oder was vermuten sie, was der Hintergrund ist und wie wurde Sexualität überhaupt in der Familie vermittelt oder gab es Freundinnen, mit denen sie in der Pubertät drüber gesprochen haben oder woher kommen eigentlich Infos, ja, über Sexualität? Ja, bei einer Therapeutin ist das Wichtigste von, oh, ich glaube, der Person kann ich mich anvertrauen. Dann kommt immer so die Gratwanderung, habe ich das Gefühl, ich werde ein bisschen gefordert, weil es gibt ja viel inneres Ausbüchsen und ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Also so ein bisschen gefordert werden, aber halt nicht überfordert. Das ist immer die Gratwanderung.
Ist wahrscheinlich auch ein sehr schmaler Grat, ne?
Ja, der ist sehr schmal, weil das halt sehr angstbesetzt ist.
Ja. Ich habe ja auch durch meinen Beruf sehr viel mit Müttern zu tun.
Ja.
Und lustigerweise kommen bei mir im Jahr durchschnittlich deutlich mehr Mädchen. Und das heißt, ich habe immer viel mit so Töchtern zu tun. Und meine Frage an dich wäre nochmal, was können denn Eltern, Mütter tun, um ihren Kindern oder um es, was heißt besser zu machen, aber um bessere Informationen zu geben, vielleicht besser aufzuklären, wie können sie ihre Töchter an dieses Thema heranführen? Oder wenn jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen, weiß ich nicht, sagen wir, die hat vielleicht mit 15 oder 16 das erste Mal Sex oder mit 17 und ihr tut das weh und dann kommt sie zu ihrer Mutter und erzählt ihr das vielleicht. Wie können Mütter damit umgehen?
Also die Frage ist ja erstmal, ist die Beziehung so, dass die Tochter zur Mama geht damit? Weil viele machen das nämlich nicht.
Ja, das stimmt.
Und sagen, oh, das ist doch zu peinlich, da rede ich doch nicht mit meiner Mutter drüber.
Mhm.
Also viele haben das sogar als Geheimnis und reden mit überhaupt niemandem drüber.
Ja.
Oder der eigene Partner, also oder der Junge, der kriegt es halt mit, dass es nicht geht. Ja. Ein Teil des Problems, dass es so tabuisiert ist von, oh, ich funktioniere nicht gut als Frau und das will ich ja nicht auch noch drüber reden.
Mhm.
Aber die, die sich trauen, mit ihren Müttern zu reden, denke ich, ist gut, wenn die Mütter also nicht dramatisieren und sagen, oh Gott, wie schlimm oder irgendwas, sondern versuchen mal ruhig zu bleiben und sagen, okay, und einladen, sagen, du darfst entspannt sein und mach nur das, was du wirklich machen willst in der Sexualität und lasst euch doch vielleicht mal mehr Zeit und lernt mal erst deinen Körper kennen und den Körper von so einem Junge kennen und vielleicht es ist noch ein bisschen früh und er wartet einfach noch ein bisschen. Ja. Und dann natürlich vielleicht schon, ja, was genau tut denn weh, aber ob das so geht, das so intim zu besprechen, ist ja die Frage, ja. Also neulich hat eine Frau gesagt, ja, es tut halt weh, weil zum Vorspiel will mein Mann eigentlich nicht. Der fängt nach 2 Minuten, will da reingehen. Ja, das ist natürlich zu früh, natürlich tut es weh. Ja, also das, wenn Küssen kaum stattfindet oder irgendwie eine Erregung aufbauen und der Sexualität nur versteht mit Eindringen, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass es weh tut, wenn die Frau noch gar nicht bereit ist. Ja.
Ja. Sind die Frauen eigentlich oft alleine bei dir oder wenn sie in einer Partnerschaft sind, kommen sie dann auch mit Partner?
Die kommen alleine.
Okay.
Also ich wäre offen dafür, wenn mein Mann unbedingt mitkommen will. Also, aber die wollen das gar nicht. Die sagen, ja, das ist so ihr privater Raum sozusagen. Und aber manchmal sagen sie, mein Freund hat die und die Frage, was denken Sie dazu? Und dann geben sie es wieder weiter. Es gibt schon, und die Männer, also die Paare kriegen schon noch Hausaufgaben dann, was die daheim machen können. Ja.
Ich habe noch eine Frage so zum Thema, ich weiß nicht, wie ich die Frage genau stellen kann, aber was die weibliche Sexualität angeht, habe ich so das Gefühl, dass wir ganz oft noch in einem großen Tabu stecken. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch manchmal das Gefühl, dass wir eigentlich in einer übersexualisierten Gesellschaft leben, gerade wenn man sich mal so die Pornoszene oder die Pornoindustrie anguckt. Du hast dich ja jetzt schon ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt. Welche Entwicklung hast du da in den letzten Jahren gesehen, wo du sagen würdest, ja, das ist hilfreich, und welche Entwicklung findest du vielleicht eher fragwürdig oder sagst, das dürfte man für sich mal hinterfragen?
Es ist gut, dass du das Wort Pornos ansprichst, weil das ist, glaube ich, ein großes Problem. Ja? Weil junge Menschen wollen ja kein Geld dafür ausgeben. Das heißt, die sehen die Pornos, die jetzt nicht die höchste Qualität haben. Und das Bild, was da vermittelt wird, ist meiner Meinung nach völlig verzerrt und hat mit der Alltagssexualität einfach überhaupt nichts zu tun. Mhm. Also ich arbeite ja schon auch mit Männern. Und die jungen Männer kommen dadurch total in Stress, weil in den Pornos haben die ja immer alle die tollsten Erektionen, ja, können also immer und ewig. Und bei den Frauen ist so, die sind immer bereit, und das ist nicht nur Pornos, es ist auch Fernsehen, ja. Wenn es da Sexszenen gibt, ist das so, dass die meistens übereinander herfallen, sich die Kleider vom Leib reißen und im Flur im Stehen dann schon Sex haben oder so, ja.
Ja.
Also das mag es manchmal geben, dass man eine hohe Lust hat, eine hohe Intensität, aber Alltag ist ja dann doch, dass die meisten lieber im Bett Sex haben, wo es gemütlich ist und bequem und wo man entspannt sein kann und aus einer Entspannung raus und aus einem Kontakt raus in eine Sexualität reingehen und ohne Druck ist natürlich einfach was anderes. Aber junge Frauen haben natürlich ein Bild, noch nicht die Erfahrung. Ich glaube, es gibt immer so die innere Haltung von, ich muss das alles schon wissen und nicht so tun, wie wenn ich das nicht weiß. Ja, weil im Endeffekt lebt Sexualität über Erfahrung und sich trauen, Fragen zu stellen. Magst du, wenn ich dich so anfasse, oder die Berührung mag ich gerade und die mag ich aber nicht so. Eigentlich geht es ja auch um Kommunikation und sich trauen, auch Nein zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht ausprobieren.
Ja. Ja, ich glaube, dass Sex ganz oft auch so einen Leistungsgedanken heutzutage mit sich trägt. Ne? Ja. Auch, dass man ein bestimmtes Aussehen dabei irgendwie erfüllt, habe ich manchmal so das Gefühl.
Ja.
Oder?
Ja, das glaube ich auch.
Also
dieses Übersexualisierte, die Unterwäsche muss sexy sein oder sonst irgendwie.
Genau.
Ja.
Und manchmal finde ich so suspekt, weil wir diesen Gedanken haben und auf der anderen Seite sehe ich auch ganz oft, dass Frauen, gerade was ihre eigene Anatomie angeht, wirklich ja auch überhaupt nicht aufgeklärt sind.
Genau, das hat man ja am Anfang, genau, dass das so viel Unwissenheit.
Und ich finde, das sind so zwei Extreme, weil auch zum Beispiel das Thema Beckenboden, bin ich auch ganz ehrlich, habe ich auch zum ersten Mal davon gehört, als ich Hebamme geworden bin. Bin sehr froh darüber, aber auch der Beckenboden ist ja für viele Frauen ein Riesenmysterium.
Ja.
Und dann ist, und für mich stellt sich dann manchmal die Frage, weil viele Frauen sich auch für sehr aufgeklärt halten, was ich früher auch dachte, aber dann eben nicht mal die eigene Anatomie zu kennen, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Letzte Woche hat eine Frau gesagt, die geht viel ins Yoga und sagt die Yogalehrerin immer, spüren Sie zum Beckenboden hin oder entspannen Sie den Beckenboden. Sie hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo der genau ist und was ich da fühlen soll. Sie glaubt, sie fühlt den gar nicht und sie weiß gar nicht genau, wo der ist. Mhm. Was ich oft in der Praxis mache, gerade am Anfang, ist, gib den Frauen Luftballon und lass den Luftballon aufblasen. Ja? Durch den Druck vom Zwerchfell spürt man Beckenboden von innen sehr gut.
Ah, ja.
Ja, man kann auch so in die Hand, in die Faustbrusten machen.
Ja.
Das ist ein Teil der Therapie, Vaginismus, so ein Kontakt kommen zum Beckenboden, zu den eigenen Geschlechtsorganen, die von innen wahrnehmen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen von, jetzt spanne ich den Beckenboden an und so geht es, den auch loszulassen, weil das braucht es natürlich beim Vaginismus dann. Ist ja meistens zu stark verkrampft. Ja?
Mhm.
Also wie kann ich denn da loslassen? Und auch, welche Funktion hat der Beckenboden eigentlich?
Mhm.
Auch da die Anatomie, die da aufgehängt ist im Becken. Und wir benutzen ja alle den Beckenboden jeden Tag, wenn wir auf die Toilette gehen. Ja? Das macht man halt automatisch. Da denkt man nicht so arg viel drüber nach.
Ja.
Wichtig beim Beckenbodentraining ist halt, dass der Beckenboden jetzt nicht nur kräftiger wird. Viele denken, ja, den muss man jetzt halt kräftigen und das ist ja Frauen nach der Geburt auch viel. Jetzt muss man den kräftigen und sich vorstellen, man zupft Grashalme oder so. Und es ist bestimmt wichtig, aber ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, dass es nicht ein isoliertes Beckenbodentraining ist, sondern ein ganzes Training, ja. Also, dass die ganzen umliegenden Muskulaturen halt mit einbezogen werden.
Mhm.
Also zum Beispiel der innere Teil vom Oberschenkel geht ja auch innen ins Becken rein oder die Po-Muskeln oder die Bauchmuskeln, ja?
Ja.
Für Vaginismusfrauen ist wichtig, und ich glaube, das betrifft aber wirklich alle Frauen eigentlich, dass der Beckenboden einerseits vielleicht kräftiger wird, was auch die Lust erhöht. Dafür ist es ja auch gut, es zu trainieren.
Mhm.
Aber dass er auch geschmeidig ist und gedehnt ist und dass er weiß, wie entspannen geht.
Mhm.
Ja. Im Grunde ist das so wie alle Muskeln im Körper. Ja, es gibt ja so im Fitnessstudio so, die dann so sich so die Muskeln draufpacken, die haben vielleicht riesige Muskelpakete und kommen aber kaum runter, um sich die Strümpfe anzuziehen. Ja, sie die ihn vergessen. Also ich glaube, das ist die letzten 10 Jahre besser geworden. Vor 30 Jahren war das noch mehr so, dass die Muskeln nur so draufgepackt werden.
Ja, manchmal denke ich so, es müsste eigentlich sowas geben, also wo auch jungen Frauen am besten schon in der Schule die Anatomie mal vernünftig erklärt wird. Weil ich habe 2 jüngere Schwestern und ich kann sagen, dass selbst bei denen das nicht richtig erklärt wird.
Mhm.
Und das finde ich einfach so traurig, weil das Problem ist ja auch, dass viele Mütter es auch nicht erklären können. Und wo kriegt man es dann beigebracht als junger Mensch?
Genau, ja. Also, wo ich für mein Buch recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass in den Schulbüchern, das seit, ich glaube, jetzt sind es 3 Jahre ungefähr, die Anatomie der Klitoris richtig dargestellt wird. Da hatte mal eine Mutter reklamiert, die hat sich so drüber aufgeregt und hat alle Schulbuchverlage angeschrieben. Daraufhin haben die das jetzt verändert.
Sehr gut.
Genau, also jetzt im bekannteste ist, glaube ich, oder den ich halt kenne, ist der Kletsch-Schulbuchverlag, weil der halt auch aus Stuttgart ist. Und da die Zeichnung, die kenne ich, die durfte ich auch für mein Buch benutzen und die ist richtig gut dargestellt.
Mhm.
Also das ist ja mal der erste Schritt, Wissen. Ja.
Ja.
Wissensvermittlung.
Mhm.
so größere Schwestern wie du, ich weiß nicht, ob deine jüngeren Schwestern da Lust drauf haben, wenn du ihnen was erklärst. Ja.
Also die hören auf jeden Fall fleißig meinen Podcast. Ja, das ist, oder das Problem, was ich sehe, ist, wenn es einem nicht erklärt wird, dann geht man auch irgendwie immer davon aus, dass es nicht wichtig für einen ist. Und ich merke auch immer wieder, dass für Männer das auch schwierig ist, die weibliche Anatomie zu verstehen, wenn die Frauen es ihnen selber nicht erklären können.
Ja, ja. Also ich glaube, es ist wie eine Stufe davor, dass man gar nicht auf eine Idee kommt, dass es wichtig sein könnte, das
genau.
zu wissen.
Genau, ja.
Weil Frauen in der Sexualität, und das betrifft nicht nur die Vaginismusfrauen, haben, glaube ich, so die Idee, die Männer wissen dann schon, was sie machen sollen.
Mhm.
Geben das so auch so ein bisschen die Verantwortung ab.
Mhm.
Ich glaube, es ist gut, in so eine Art Selbstermächtigung zu kommen und zu sagen, ja, es ist doch mein Körper, ich will den kennenlernen und ich will den verstehen und was gefällt mir und wie funktioniert der und ja, und nicht nur sagen, naja, der soll halt mal machen.
Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, und das finde ich ganz wichtig, ja, ich will meinen Körper kennenlernen, weil kennenlernen bedeutet ja, also sich selber kennenzulernen und auch die Bedürfnisse kennenzulernen und den Körper zu verstehen, bedeutet ja auch automatisch, dass das Zeit braucht und sich ja. wahrscheinlich im Laufe der Zeit, könnte ich mir vorstellen, auch verändert.
Sich was verändert?
Vielleicht die Bedürfnisse oder die Funktion des Körpers oder also so
ja.
bestimmt, die Sexualität entwickelt sich ja bestimmt auch immer ja. mehr. Was würdest du denn Frauen mitgeben, die vielleicht Probleme mit der Sexualität haben? Und das kann ja dann auch, wenn man nicht direkt eine Verbesserung merkt, auch, das kann einen ja auch frustrieren.
Ja.
Was würdest du sagen, sind so Tipps für den, ich sag mal, Heilungsweg, falls man mal an solche Punkte kommt, wo man total frustriert ist, wo einen die Motivation verlässt und man sich vielleicht denkt, ja, ich pack's nicht.
Also der Weg ist ja unterschiedlich. Ich bleibe jetzt mal bei Vaginismusfrauen.
Mhm.
Wie können die das, dieses Jahr, man muss sich Zeit nehmen dafür, weil, und das ist ja so, egal ob man Klavier spielen lernen will oder eine Fremdsprache oder aus dem Vaginismus rauskommen will, es braucht auch Zeit. Ja?
Mhm.
Und wenn ich jetzt beim Beispiel Klavier brauche, da reicht es auch nicht, einmal in der Woche eine Viertelstunde zu üben und zu hoffen, dann kann man sich ein Stück erarbeiten. Ja? Und so ist bei Vaginismus halt auch, also es gibt Empfehlung, was weiß ich, manche Übungen 10 Minuten am Tag und einmal in der Woche eine halbe Stunde. Das ist, was aus einer Studie so erforscht wurde, dass das am besten ist. Ich habe Frauen, die sagen, ich kriege es nicht hin in meinem Alltag. Ich komme so gestresst heim, dann habe ich erstmal Hunger und will mit meinem Partner schwätzen. Dann denke ich da nicht dran, noch irgendwie Übungen zu machen. Ja.
Mhm.
Also es ist manchmal auch ein Zeitproblem, aber es ist auch, der Widerstand ist auch groß, sich drum zu kümmern.
Mhm.
Ja? Ich habe einfach auch Übungen, die jetzt nicht zusätzlich Zeit braucht, sondern die irgendwie so einen Alltag mit reingebaut werden können, die einfach mit reinfließen. Ja? Also zum Beispiel beim Duschen, wenn man sich im Genitalbereich einseift, genauer hinzuspüren, wie fühle ich mich denn da jetzt?
Mhm.
Ja, das macht mir also unser Unbewusstes, greift sich halt schnell ein und duscht sich ab. Also wie kann man es irgendwie einbauen? Oder wenn man in der Straßenbahn steht, dann Beckenboden hinspüren, ob man den gerade wahrnimmt oder so.
Mhm.
Ja, also so es in den Alltag reinfließen lassen, um konkret Übungen zu machen, sich selber massieren oder nachher mit dem Dilatorentraining, das braucht wirklich Zeit und Motivation, ich will wirklich rauskommen aus dem Vaginismus.
Mhm.
In Verbindung mit der Hoffnung, dass es auch geht.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich immer die eigene Motivation und die eigene Einstellung dahinter, ne? Oder dieses, warum ja. man das Thema jetzt angeht, ne? Der innere Antreiber dazu.
Ja.
Mhm. Ja.
Es ist wirklich, wenn, also auch wenn man egal, was man erlernen will, es braucht die Motivation. Was habe ich von Ziel eigentlich auch? Und dieses, ich will mein Ziel erreichen. Ja.
Ja.
Wenn dann die ersten kleinen Erfolge kommen, dann motiviert es natürlich. Jetzt habe ich die ersten kleinen Schrittchen gemacht. Ich kann, also Frauen, die ihren Finger dann einführen können zum Beispiel und merken, oh, jetzt geht es schon viel besser. Oder die Frauen erzählen dann auch wirklich mit also strahlendem Gesicht von, oh, ich habe es jetzt geschafft, ein Tampon zu benutzen. Ja, das ist ja oft der erste bedeutsame Schritt. Weil das einfach einen Alltag auch erleichtert, dass sie halt schwimmen gehen können oder irgendwas, ja.
Ja, total.
So, und die Erfolge motivieren auch zu sagen, so, und jetzt bleibe ich dran und jetzt mache ich das nächste Schrittchen.
Ja, Stück für Stück, ne? Immer in kleinen Schritten vorwärts gehen. Aber die kleinen Schritte ergeben ja am Ende auch einen Weg, ne?
Ja, also Vaginismus geht nicht so und hopp und jetzt ist gut. Habe ich noch nie erlebt. Das sind immer die kleinen Schrittchen.
Ja, wie es so oft im Leben ist, ne?
Ja. Weil man kommt ja auch nicht drum rum oder die Frauen kommen nicht drum rum, sich mit ihren Ängsten zu beschäftigen. Was ist denn das innere Angstbild, was passieren könnte, wenn ein Penis in mich reinkommt, zum Beispiel, ja?
Ja. Gibt es noch irgendwas zum Thema Vaginismus, worüber wir nicht gesprochen haben, was ich nicht gefragt habe, wo du sagen würdest, das ist noch wichtig, das möchtest du gerne noch mitgeben?
Nee, ich glaube, du hast alle Fragen gestellt. Also ich glaube so, wir sind ganz gut durch. Ich meine, es geht natürlich um Feinheiten dann, das weiter zu verstehen oder es gibt breite Palette und das ist schon durch Studien jetzt auch dargelegt, dass es gut ist, also eine Therapie dann zu machen, die sehr vielschichtig ist. Ja, manchmal wird nur Dilatorentraining beschrieben und meiner Meinung nach geht das meistens gar nicht. Das löst dann nur Frust aus. Vielleicht noch kurz, was sind Dilatoren? Das sind so Dehnungsstäbe, die meistens so 5 verschiedene Größen haben. Der kleinste ist ungefähr so fingerdick. Und es wird benutzt, um die Vagina quasi zu trainieren. Das heißt, immer sie zu dehnen. Für mich geht es nicht um Dehnen, sondern eher, da geht es auch um Kopf, dass Kopf und der Körper versteht, es passiert ja nichts, wenn ich etwas in mich einführe. Also er kann aufhören zu zucken oder zu krampfen und es braucht halt eine langsame Steigerung, bis der 5. ist dann ungefähr so Penisdicke und ja, das ist ein Weg, den ich immer empfehle, erst zu gehen, wenn die Frauen klar haben, sie wissen, wie es geht, die Vagina auch zu entspannen. Wenn es zu früh begonnen wird, dann kommt der Frust und euch kriegt das nicht hin und dann landen sie in der Schublade.
Ja. Ja, na klar, weil man denkt natürlich erstmal, okay, wenn ich jetzt verkrampfe, dann mache ich einfach irgendwas, um gegenzudehnen. Aber gerade wenn es Themen vielleicht auf emotionaler Ebene sind, die sind ja dann noch da, ne? Dann.
Genau. Es geht darum, die Ängste sich anzugucken und es geht darum, sich langsam da selber reinbegleiten und sich nicht zu überfordern und denken. Also es geht halt nicht nur mechanisch, das Problem zu lösen, ja?
Ja.
Vielleicht noch eins, doch kommt jetzt noch. In manchen Internetseiten wird Botox empfohlen.
Oh.
Das heißt, Botox einspritzen in Beckenbodenmuskeln, ja. Und es ist jetzt was, wo ich mich wirklich nicht auskenne, aber ich habe mich natürlich darüber informiert und es gibt Frauen, die das schon gemacht haben und die auch im Internet in so Filmen berichten, wie toll das dann alles ist. Aber ich finde, da geht es auch um eine Haltung. Was ist denn eigentlich das Ziel? Ist das Ziel nur, dass ich penetrationsfähig bin oder geht es darum, ich will eine lebendige, erfüllende Sexualität erleben? Ja? Die Frauen, die zu mir kommen, die fragen manchmal danach oder hatten schon die Empfehlung von der Frauenärztin zum Beispiel und die sagen alle, würden sie sich nie trauen, das machen zu lassen.
Ich habe mal eine Frage, was macht denn Botox im Becken? Beckenboden.
Was? Ja, im Endeffekt, wie wenn man es ins Gesicht gespritzt ist, entspannt den Muskel. Ja,
Ah,
es gibt
okay.
auch andere. Eine hat es mir erzählt, die hatte das, war allerdings erst jetzt einmal zum Erstgespräch da, hat den Muskelrelaxanz eingespritzt bekommen. Also das heißt, dass der Muskel ganz stark entspannen
Ja.
kann. Und sie sagt, es war dann 3, 4 Wochen, war es dann besser, dann konnte sie auch ihren Finger einführen, aber dann war es halt wieder vorbei, ja, weil das
Gibt ja
hinterliegende
Sinn.
Thema halt nicht angeguckt wurde. Ja. Und sie
Ja.
hatten gesagt, das macht sie nicht. Der Arzt hat gesagt, ja, wir können das ja dann alle 6, 7 Wochen machen, dass ich sie einspritze. Dann hat sie
Ja,
gesagt, ja, das
wie
kann ja
immer
nicht
die
der Weg
schnelle
sein.
Lösung, die schnelle
Ja, und
Lösung.
auch eine teure wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber das hat sie gesagt, nee, sie will das auf natürlichem Weg hinkriegen.
Ist irgendwie gerade, ich finde es total absurd, sich bei diesem Thema zu überlegen, sich jetzt dann Botox in den Beckenboden regelmäßig zu
Ja,
spritzen.
ja, ja. Also jede Frau nimmt ihren eigenen Weg. Und wie gesagt, ich kenne mich
Ja.
nicht super aus. Ich hatte jetzt noch nie eine Frau, die das hat machen lassen. Aber das ist das, wo es Zentren gibt, die das empfehlen.
Ah ja.
Ich wirk's ein bisschen erschrocken.
Ja, ich wirke sehr erschrocken, weil ich, naja, irgendwie, es klingt für mich so absurd auf eine Art und trotzdem glaube ich, wenn man als Frau verzweifelt ist und Angst hat und es irgendwie auch keinen Ansprechpartner findet und dann kriegt man sowas vorgeschlagen, dann hört sich das wahrscheinlich erstmal super an. Aber ich meine, ich würde mich eben auch fragen, was das jetzt langfristig mit mir macht, wenn ich mir da jetzt ganz regelmäßig immer was reinspritze, was meine Muskeln relaxiert. Sagt man, kann man relaxiert sagen? Gibt es das Wort?
Ja,
Aber
Botox lähmt ja auch die Muskeln, ne?
ja, genau, also deswegen.
Also da gibt es verschiedene Mittel. Es gibt Botox, ist das bekannteste, und bei Muskelrelaxanz gibt es wohl unterschiedliche, aber was da genau der Unterschied ist, kennt, weiß ich einfach nicht, ja. Ich glaube, das eine ist zum Entspannen und das andere ist, Botox lähmt ja eigentlich den Muskel, ja.
Ja, und wie du es eben gesagt hast, ich finde es deswegen so absurd, weil das eigentliche Thema, was ja zu diesem Problem eben führt, überhaupt nicht gelöst wird, ne? Also es
Genau.
wird ja gar nicht angeschaut. Und deswegen ist es ja auch logisch, dass es immer wieder kommt und man dieses Medikament dann immer wieder braucht.
Was macht es mit dem eigenen, ich sag mal, Selbstwert und Selbstbewusstsein, dass man das braucht und was, ja, wie geht die Frau mit sich selber um? Ja? Das
Ja.
Emotionale wird halt komplett ausgeklammert.
Aber das, ich muss sagen, dass die Emotion so einen starken Einfluss auf unseren Körper hat, das weiß ich auch erst, seitdem ich Hebamme bin. Vorher war mir das nicht bewusst.
Ja.
Und das habe ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, als ich verstehen wollte, was Angst mit Frauen unter der Geburt macht.
Ja.
Und weil daher kann ich auch. Also ich bin deswegen auch auf das Thema gekommen, weil man oder ich als Hebamme Frauen in der Klinik ja vaginal untersuchen musste. Und manchmal
Ja.
hatten die so doll Angst und waren so panisch, dass man untersucht ja mit zwei Fingern, dass ich teilweise nur einen Finger reinbekommen habe. Und das fand ich einfach immer sehr erstaunlich, weil wenn sie jetzt, sie sind ja schwanger, dann hatten sie ja auch schon mal Sex und ein Penis ist ja größer als ein oder zwei meiner Finger. Und
Ja.
damals habe ich mich dann nämlich gefragt, wie kann das sein, dass auch der Scheideneingang manchmal so eng ist, ne? Und was spielt da eben? Und mir ist dann eben aufgefallen, dass das vor allen Dingen bei Frauen der Fall ist, die sehr doll Angst haben, die sehr panisch
Genau.
sind und die insgesamt sehr angespannt sind. Und über
Genau, das ist im
diesen
Grunde ähnlich wie bei Vaginismus dann, ja.
Genau, und über diesen Weg bin ich erst quasi dahin gekommen, dass Emotionen einen Einfluss auf unseren Körper haben.
Ja, genau.
Aber vorher wusste ich das auch nicht.
Ja, die Gefühle zeigen sich alle im Körper, ja.
Aber das ist ja auch etwas, was einem auch nicht beigebracht wird irgendwie, ne? Dass Emotionen sich im Körper widerspiegeln. Also mir zumindestens nicht. Ich hatte davon keine Ahnung.
Es gibt ein paar so Sprichwörter, die halt stimmen, ja. Also so wie Angst sitzt einem im Nacken. Bei Angst zieht man ja so die
Ja,
Schultern
Schulter so
hoch.
hoch.
Oder vom Bauch her, mir liegt noch was im Magen oder ich habe das noch nicht verdaut. Ja? Also insofern, oder ich beiß die Zähne zusammen, um durchzuhalten oder so. Also es gibt schon die Sprichwörter, die halt stimmen und die zeigen auch, wie Gefühle sich über den Körper zeigen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich stelle zum Abschluss immer noch 3 Abschlussfragen.
Okay.
Die erste ist, was ist für dich persönlich der größte Mythos, der zum Thema Vaginismus kursiert?
Ich glaube, das, ich wiederhole es nochmal, was ich ganz am Anfang, glaube ich, gesagt habe, dass die meisten denken und auch die Frauenärztinnen, dass es meistens um sexuellen Missbrauch geht. Die Frauen, die haben das dann irgendwo im Internet gelesen und suchen dann ab, von wem könnte ich denn missbraucht worden sein, wo ich mich nicht erinnere, wieso ich jetzt Vaginismus habe. Die sind dann immer super erleichtert, wenn ich ihnen sage, es kann sein, es geht um ganz andere Ursachen. Ich glaube, das ist das größte Mythos.
Okay. Zweite Frage.
Ja.
Welche 2 Dinge aus deiner Sicht können wir Frauen tun, um mehr natürlich Frau zu sein? In dem Sinne, dass wir einfach authentischer unser Sein leben.
Ja, das betrifft ja nicht nur Sexualität, das betrifft ja alles.
Du bist also ganz frei in deiner Antwort.
Ja, das ist auch sowas, Schrittchen für Schrittchen, sich trauen, Nein zu sagen, hinzufühlen, was brauche ich, was mag ich nicht. Heißt mit einer Freundin, ich mag jetzt nicht weiter telefonieren, weil ich habe schlichtweg Hunger oder so. Ich glaube, das sind auch diese vielen, vielen kleinen Erfahrungen mit Authentizität. Ja? Das stärkt ja das Selbstbewusstsein, wenn man merkt, ich habe mich was getraut. Es kann auch sein, ich habe mich getraut, vom 3-Meter-Turm zu springen, ja. Also so raus aus der Komfortzone und mehr in eine Lebendigkeit und neue Erfahrungen sammeln. Und das betrifft natürlich auch die Sexualität.
Ja. Das stimmt. Und meine 3. und letzte Frage.
Ja.
Was sind 3 persönliche Lebensweisheiten von dir, gar nicht jetzt in Bezug auf unbedingt Frau sein, sondern generell auf das Leben, die du anderen Frauen, jüngeren Frauen gerne mitgeben wollen würdest?
Traut euch ehrlich zu sein. Habt Spaß am eigenen Körper. Und seid neugierig, ihn kennenzulernen. Und vielleicht auch verbringt weniger Zeit vom Internet und vom Handy. Sondern geht raus ins Leben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr guter Tipp. Ich versuche mich seit neuestem auch daran zu halten. Und das Leben wird besser. Ja. Wenn man sich davon ein bisschen entfernt von der ganzen Internetwelt.
Ja, lieber raus in den Wald gehen, als so viel Zeit mit dem Ding in der Hand
verbringen. Ja, das stimmt. Ja.
Ich habe mir gerade, weil ich auf einer Tagung war, 2,5 Tage, und da waren ungefähr 80 Menschen, man hat fast nie jemanden mit dem Handy in der Hand gesehen. Das war echt super. Also vielleicht mal kurz, um irgendein Flipchart abzufotografieren oder draußen ein paar Fotos zu machen, aber hat keiner seine WhatsApp-Nachrichten gecheckt. Also vielleicht dann im Zimmer, ja, aber war sehr entspannt, habe ich gedacht, oh super. Ja, da war einfach der Fokus auf den Inhalt und das Geschehen, der lebendige Austausch mit diesen vielen Kolleginnen und Kollegen.
Wir hatten das in der WG eine Zeit lang, wir haben immer probiert zusammen zu essen und bei uns gab es dann auch die Regel, kein Handy am Tisch.
Ja.
Und das war tatsächlich total cool, weil wir uns dann echt richtig ausgetauscht haben. Und ich habe das jetzt auch mit meinen Freunden, wenn wir uns treffen, da gibt's einfach kein Handy. Also das kommt dann einfach zur Seite. Und ich muss immer mal, wenn ich gerade irgendwie eine Frau habe im Wochenbett oder so, wo ich weiß, okay, da ist irgendwas, dann habe ich es auf laut. Aber sonst versuche ich eben, ne, das auch komplett wegzulegen. Und es macht echt was auch mit der Qualität einer Unterhaltung, wenn man einfach überhaupt nicht aufs Handy guckt. Ne? Wenn man da total frei ist.
schlimm genug, es extra betonen zu müssen. Aber ja, Handy hat auf dem Esstisch nichts zu suchen.
Ja, ja.
Zum Notfall. Ich meine, wenn du als Hebamme weißt, da kommt bald eine Geburt, dann ist ja klar, dann ist die Ausnahme.
Genau, so. Aber sonst, ja. Mittlerweile ist es eigentlich bei all meinen Freunden so, dass das Handy weg ist. Weil
ja, das Bewusstsein wächst hoffentlich weiter.
Ja, man kann nur hoffen, was ja, genau. Das angeht. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat sehr viel Freude gemacht. Danke, dass du hier warst und dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung und deine guten Fragen.
Sehr gerne, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema.
Ja, genau.
Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch ein bisschen was für dich mitnehmen oder für jemand anderen. Vielleicht kennst du jemanden, der unter dem Thema Vaginismus leidet, dann darfst du diese Folge gerne weiterleiten. Weil ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass man nicht alleine ist als Frau, dass man nicht defekt ist und dass Vaginismus heilbar ist und dass man etwas dafür tun kann, dass es sich verändert. Und ich habe dir alles zu Sabine in die Shownotes gepackt. Und wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Rezension von dir freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.